Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz und mein Gesprächspartner Vjacheslav Gromov kann deswegen viel dazu sagen, weil er eine Firma gegründet hat mit inzwischen 25 Mitarbeitern, die Firma iTAT, die Unternehmen bei der Einführung von künstlicher Intelligenz unterstützt und insbesondere auf Embedded KI fokussiert ist. Herzlich willkommen, Herr Gromov.
Ja, hallo. Besten Dank, Herr Dr. Riedl, dass Sie mich eingeladen haben.
Sie haben ja sicher von dem Fall Lambda gehört. Da war ein Herr Blake Lemoine, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, in den Schlagzeilen, so ein Google-Ingenieur, der an einem KI-Projekt namens Lambda mitgearbeitet hat und da eine filmreife Story liefert in dem Zusammenhang. Also der Herr Lemoine wurde jetzt freigestellt, weil er gegen Verschwiegenheitsrichtlinien des Unternehmens verstoßen hat. Die Google-KI Lambda, die habe sich ihm nämlich anvertraut, sagt er, und gesagt, sie sei sehr besorgt darüber, dass die Menschen Angst vor ihr haben könnten und möchte nichts anderes, als zu lernen, wie sie der Menschheit am besten dienen kann. Der Herr Lemoine ist davon überzeugt, dass Lambda ein Bewusstsein, ja sogar eine Seele entwickelt hat. Und der Google-Forscher hat der KI dann einen Anwalt besorgt, der für ihre Rechte kämpfen will, wie im Kino. Also juristisch läuft da nach meinem Kenntnisstand jetzt, glaube ich, nichts mehr. Das hat sich irgendwie zerlaufen. Aber was halten Sie denn von der ganzen Sache?
Ja, ich finde die Sache insofern interessant, dass es mehrere Aspekte zeigt. Ja, wenn man das dekomponiert, dann sind da ja Aspekte drin, die eher so auch die Ängste der Menschen vor so einer KI, die Bewusstsein entwickelt, beinhaltet. Aber auch, es zeigt mal wieder auf, diese Einfachheit dieser Satzaufbaus oder dieser Dialoge, die ausreicht, ja, um Menschen glauben zu lassen, es sei Bewusstsein, Seele oder ähnliches. Da muss man jetzt aufpassen, weil Herr Lemoine auch irgendwie nebenbei Priester ist, deuten. Das heißt, wie einfach auch Menschen durch eine Reduktion der Informationen auf der sprachlichen Chat-Ebene sozusagen sich hinters Licht führen lassen und viel hineininterpretieren, was vielleicht gar nicht da ist, ja.
Okay, es gibt ja diesen Turing-Test und auch so ein Gedankenexperiment, chinesisches Zimmer. Also dieser Themenkomplex dreht sich darum, um festzustellen, ob eine KI vorliegt oder ein Mensch. Also wenn ich jetzt praktisch mit so einem Chatbot wie Lambda einer ist, dann könnte ich mit diesem Test rausfinden, ob das eine KI ist oder nicht. Zumindest ist das die Vorstellung, dass man das kann. Würden Sie das ganze Konzept bitte mal kurz beschreiben?
Ja, im Endeffekt ist das, was Lemoine gemacht hat, ja auch ein Turing-Test. Ja, also es geht nach diesem Konzept, nach dieser Theorie von Turing, ursprünglich entwickelt, später auch von anderen. Und es war ja lange Zeit mal so angedacht als Nachweis für eine menschliche Intelligenz. Das heißt, sie haben irgendwie hinter Wänden ja mal einen Bot, also so eine Lambda, ein KI-Bot, und hinter einer anderen Wand einen echten Menschen, und sie chatten mit beiden, ohne sie zu sehen und ohne zu wissen, wer wer ist, und müssen als außenstehender Testperson sozusagen feststellen, ja, wer ist Mensch, wer ist Maschine. Wenn sie es nicht mehr unterscheiden können, ist praktisch die Maschine genauso gut wie der Mensch. Dieser Test ist sehr umstritten gewesen, schon kurz nach der Erfindung oder nach der Fassung, weil es letztendlich überhaupt, also die meisten Intelligenzmerkmale eigentlich gar nicht abprüft. Ja, also es reduziert dermaßen auf diese sprachliche Ebene, die ich ja schon mal beim Chat erwähnt habe, dass da nur wenige Intelligenzmerkmale und schon gar nicht ein Bewusstsein oder ähnliches entstehen oder nachgewiesen werden kann. Das zielt ja alles auf diese Intentionalität oder auf das Embodiment hin. Ja, also wie kann überhaupt ein Bewusstsein vorhanden sein, wenn die Maschine nur imitiert? Ja, sie sagt ihnen zwar schlaue Zusammenhänge, die sie auch schon gelernt hat, die trainiert wurden. Ja, also wenn jemand Angst hat, gehe ich zum Anwalt oder ähnliches. Das sind einfachste Korrelationen oder Kausalitäten und die Maschine versteht eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Und genau das war ja auch die Kritik von Searle mit dem chinesischen Zimmer, wo er ein anderes Gedankenexperiment letztendlich auch entwickelt hat und gesagt hat, ja, da ist jemand hinter einer Tür verschlossen. Sie schieben ihm irgendwelche chinesischen Zeichen unter die Tür, ja, und geben ihm irgendeine Wissensdatenbank, ja, also ordne nach den Zahlen, wenn du diese Frage bekommst, die du jetzt aufgrund der chinesischen Zeichen nicht verstehst, ordne sie so ein, dass du die Antwort wieder zurück, ja, zur Tür, zum Empfänger, ohne die Welt dahinter zu kennen, schiebst. Und damit hat er einfach gezeigt, ja, man kann zwar die Syntax irgendwie richtig anordnen und auch irgendeine Struktur dahinter sehen, ohne überhaupt zu verstehen, was diese chinesischen Zeichen bedeuten, was dahinter steht, welche Objekte, wie das in der Welt zusammenhängt, etc. Ja, also das ist eigentlich gleichzeitig die Kritik am Turing-Test.
Mhm. Und hätte Lambda hier bei dem Turing-Test bestehen können oder hat der praktisch schon bestanden, weil so viele drauf reingefallen sind? Oder reingefallen in Anführungszeichen. Ich weiß, habe ja auch keine letztendliche Wahrheit, was das angeht. Auch wenn ich starke Zweifel habe, dass das irgendwie mehr ist als nur ein Chatbot, der ein paar Satzfragmente ausspuckt und deshalb besonders gut.
Ja, das Schöne ist ja, dass jeder diese 18 Seiten da von Lemoine nachlesen kann und sich selber überzeugen kann. Mich persönlich hat es jetzt nicht sehr überrascht, weil es gab mit Mitsuko und anderen schon vor Jahren Chatbots, die sehr gut sind, mit denen sie jetzt auch im Internet so viel chatten können, wie sie wollen. Es war letztendlich ein Turing-Test. Man könnte es so fassen, auch wenn vielleicht der Aufbau ein bisschen statistisch vielleicht nicht von Relevanz ist. Aber es zeigt einfach mal auf, tatsächlich auf dieser sprachlichen Ebene kann der Mensch so manipuliert werden, dass durch eine Imitation Intelligenz interpretiert wird, Bewusstsein, was auch immer, was es gar nicht ist und gar nicht sein kann technisch. Das zeigt sowohl die Gefahren als auch die Chancen solcher abgeschlossenen KIs auf. Ja.
Ja, ich habe das Gesprächsprotokoll auch so ein bisschen überflogen. Also da gab es schon so ein paar Stellen, so ein paar Gänsehautmomente. Man ist halt auch ein bisschen geprägt wahrscheinlich so von der Science-Fiction-Literatur. Da traut man schon zu, dass da mal jetzt hier irgendwie was Krasseres entsteht als nur ein Chatbot. Ja, und was mich da schon irgendwie zum Grübeln gebracht hat, ist, dass Lambda da so von Emotionen spricht, die sie selber hat. Ja, das ist halt dann die Frage, ob man das ernst nimmt oder nicht. Ich habe es jetzt letztendlich überhaupt nicht ernst genommen, weil ich meine, Emotionen haben und von Emotionen reden sind zwei Paar Stiefel. Und letztendlich gehe ich auch davon aus, dass man Bewusstsein überhaupt nicht erzeugen kann, sondern das ist einfach, das ist ja auch eine philosophische Kontroverse. Wie kommt der Geist in die Materie und so? Also da gibt es ja auch ein Buch dazu von so einem Philosophen, wie heißt er, McCollin, glaube ich, der hat es relativ kluge Sachen dazu gesagt. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von diesem eher obskuren KI-Thema. Welche Trends bestimmen denn den Markt für KI? Also jetzt praktisch, wir haben jetzt von der starken KI gesprochen und es gibt ja dann auch noch die schwache KI, die beschäftigt sich, also das ist praktisch die man in Software findet. Die praktisch zum Beispiel in einer elektrischen Zahnbürste drin ist und mit Vibrationsanalysen den Zahnstatus feststellt oder die einem bei einer BI-Software hilft, irgendwelche Muster in Daten zu erkennen. Das fasst man ja unter schwache KI zusammen. Welche Trends bestimmen denn den Markt? Ihr Unternehmen ist ja so bei Embedded KI zum Beispiel unterwegs. Wenn Sie da vielleicht ein paar Worte dazu sagen könnten, was ist denn das eigentlich?
Ja, also ich fange von vorne an. Also die KI ist eigentlich als schwache KI nach mehreren KI-Wintern schon im letzten Jahrhundert eigentlich gewachsen. Und die Haupttreiber dieser schwachen KI, wie sie heute auch viel angewendet wird, waren ja einerseits diese ganzen Marketinggeschichten, also Nutzeranalyse, Werbung einblenden, gezielt Zielgruppe kennen und auch sehr viel Militärbudget. was da Richtung Drohnenerkennung von Objekten etc. floss. Und heute ist es ja überall, ja, also von Bilderkennung, OCR, Sie sagen ja BI, Prozesse analysieren, aber eben auch wie bei Embedded KI, wo es tatsächlich in Maschinen, in Produkten steckt, um zum Beispiel Predictive Maintenance sehr tief, also am Sensor zu tun, um zum Beispiel einen Ausfall eines Motors oder einer Pumpe oder irgendwelchen Spritzgussbläschen im Rohr zu erkennen, anhand von Daten, die eigentlich einem Ingenieur nichts sagen, ja, anhand von irgendwelchen Ultraschall-, Vibrations-, Temperatur-, Spektrographie-Daten, wo die KI anhand enormer Datenmengen, die bei Embedded KI eben nicht auf den Server gehen, sondern wirklich im Produkt ausgewertet und sozusagen nach einer Benotung weggeschmissen werden, auftreten und da komplexeste Zusammenhänge, also einen Ausfall vor Monaten prädiktieren, irgendwelche Sprache erkennen, Personen erkennen, Objekte erkennen, Gesten etc. Also da ist ziemlich viel möglich und diese schwache KI ist hochspezialisiert und kann immer mehr und mehr Anwendungsfälle und wird auch immer komplexer. Ich sage ja immer gerne, momentan sprechen wir noch über irgendwelche Spracherkennungen, ja, Maschine X macht das und das, wo sie einfach dem Befehl folgt. Morgen reden wir da schon über Emotionserkennung anhand von wenigen Wörtern, die sie aussprechen, oder gar um ihre Lungenkrankheiten, wie die KI daraus sieht. Die Trends, die ansonsten noch mit einhergehen, ist ganz klar die Regulierung, die uns oft fehlt. Ja, wo die Technologie einfach mehr kann, als zugelassen wird und was passiert mit Daten etc. Nachvollziehbarkeit, auch bei schwachen KIs ist das ein Riesenthema mit dem EU AI Right Act und solche Geschichten. Aber auch diese Ängste, die wir jetzt durch Lambda schon mal angesprochen haben, wo man einfach die Adaption bei den Menschen, ja, egal in welcher Anwendung, auch bei den Unternehmen letztendlich, da die Türen öffnen muss.
Weil Sie gerade so das mit den Vibrationsanalysen und sowas angesprochen haben. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu meiner Autowerkstatt gehe und das ist ein sehr erfahrener Mechaniker, der hört dann, sagen wir mal, gleich am Klang vom Motor, oh, das ist irgendwie die Zylinderkopfdichtung oder sonst was. Das hört der da raus aus seiner 20- oder 30-jährigen Erfahrung oder was weiß ich, ist ja nur ein Beispiel. Das geht dann bei der KI in eine ähnliche Richtung, oder? Da gibt es eine große Datengrundlage, die da eingespeist wurde und die findet dann praktisch auch auf selbe Weise solche Fehler, nur eben nicht intuitiv, sondern auf mathematischen Modellen. Sehe ich das ungefähr so richtig?
Genau, wenn wir jetzt bei Machine Learning, bei Supervised Modellen bleiben, also wo sie tatsächlich Daten zeigen und sagen, das ist, so hört sich was Normales an, so hört sich die Fehlerursache X an, und das in riesigen Datenmengen, die sie auch aufbereiten. Ich kann später dazu noch mehr erzählen, wie das gemacht wird. Dann lernt die KI da Zusammenhänge, Muster zu erkennen. Der Mensch gibt es natürlich auch vor, indem er verschiedene Modelle ausprobiert, sie verschieden baut, aber auch die Daten pre-processed. Also wie werden die Daten, die Merkmale in den Daten überhaupt der KI präsentiert? Ja, also zum Beispiel Sprache wird ja oft als Frequenzdomäne, sozusagen als zweidimensionales Bild dargestellt für die KI. Aber ansonsten ist der Vergleich mit dem Mechaniker total gut. Nur ist der Mechaniker hat er wahrscheinlich ums Tausendfache, wenn nicht sogar um mehr, also weniger Bilder oder weniger Geräusche von den Autos gehört als so eine KI. Und das heißt, sie ist einfach performanter für diesen spezifischen Fall. Das ist jetzt noch naheliegend mit Geräuschen, aber ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben auch Projekte, wenn es um Raumfilterungen geht oder ähnliches, dass man an Staubkurven, ja, die im Raum vorhanden sind, die KI erkennt, ist ein Fenster offen, ist eine Tür offen, wie viele Personen sind im Raum oder schlägt gerade jemand die Bettdecke auseinander. Das sind Kurven von verschiedenen großen Teilchen, die eigentlich uns beiden und auch den besten Ingenieuren nicht sagen würden, wo aber bestimmte Korrelationen bestehen, die die KI sieht.
Okay, da gibt es ja manchmal auch sehr, ja, bemerkenswerte Fehlschlüsse durch eine KI. Also ich kenne da so ein Beispiel, weiß es nicht, Also ich gehe jetzt mal davon aus, das stimmt, aber da sollen so Forscher an der Stanford-Uni sollen mal eine, wollten eine KI drauf trainieren, gutartige von bösartigen Hautveränderungen zu unterscheiden. Also da ging es praktisch so um Krebserkennung. Und die KI wurde dann mit 130.000 Bilddateien gefüttert und sollte eben da entsprechend ja Tumore erkennen und gefährliche Hautveränderungen von ungefährlichen unterscheiden können. Und letztlich war es dann so, dass die KI sich mehr oder weniger darauf spezialisiert hat, Lineale zu erkennen, weil in den Bilddateien immer dann, wenn es Größenveränderungen gab, dann Lineal mit drauf war. Also die wurde praktisch versehentlich in eine falsche Richtung trainiert, dann diese KI. Was halten Sie von dem Beispiel und haben Sie da vielleicht noch mehr so Beispiele parat?
Ja, im Endeffekt zeigt es einfach nur auf, dass gar nicht die KI in diesem Fall sozusagen dafür zu beschimpfen ist, sondern eigentlich der Entwickler dahinter. Also das, was Sie beschreiben, ist eigentlich ein Datenproblem. Ja, warum zeigt man denn der KI sehr viele Bilder mit Linealen? Sie weiß ja, also die muss ja erst lernen, was will denn der Mensch von mir oder der Entwickler oder wo finde ich überhaupt die Zusammenhänge? Und das ist so ein typisches Lehrbuch-Beispiel. Ähnliche Beispiele könnten sein, zum Beispiel KIs, die Schiffe von Autos, von Flugzeugen unterscheiden sollten. Den zeigen sie lauter Google-Bilder von Schiffen, von Autos auf der Straße, Schiffen im Meer, Flugzeugen in der Luft, im Himmel sozusagen. Und sobald sie praktisch das Schiff mal auf dem Kran aus dem Wasser herausragend zeigen oder Flugzeug auf dem Boden oder das Auto auf der Wiese, kann die KI nichts mehr davon unterscheiden, weil eben die KI, für die KI der einfachste Zusammenhang eben die Straße oder das Wasser oder der Himmel war. Das heißt, sie macht es ja wie der Mensch, sie ist ja auch sozusagen, wenn man es jetzt menschlich interpretieren will, bequem. Im Endeffekt ist es ja einfach eine Ausoptimierung.
Die KI ist auch nur
Und
ein Mensch, oder kann man sagen?
ja, noch nicht und hoffentlich noch lange nicht. Aber das sind so typische Beispiele, dass auch der Data Scientist die Verantwortung hat, die KI entsprechend zu trainieren und vor allem zu testen. Also woran sieht sie tatsächlich das oder erkennt diese Zusammenhänge? Das kann man schon bis zu einem gewissen Grad rudimentär erkennen. Da gibt es ja auch erklärende Ansätze, Forschungsrichtungen dazu, Explainable oder Explained AI und solche Geschichten. Ein gutes Beispiel fand ich auch mal von Militär, also Flugabwehrraketen, die auf einmal ausgelöst wurden, obwohl der Himmel eigentlich leer war, aber der Vollmond, der eben nie in den Daten vorhanden war, praktisch als Ziel erkannt wurde. Ja.
Oh mein
Das
Gott,
ist so ein
okay.
typisches Beispiel
Aha.
für, man kann eigentlich. Man muss die KI so robust gestalten, dass sie entweder mit unbekannten Daten zurechtkommt oder man muss sie auch ausreichend testen, um eben Lücken zu finden.
Ja, okay. Jetzt ist für Sie in Ihrem Unternehmen ist die Arbeit mit KI ja praktisch Tagesgeschäft und ich weiß es nicht, wahrscheinlich oft auch ein bisschen dröge, weil sie jeden Tag damit arbeiten und das hat ja auch viel mit womöglich langweiligen Daten zu tun. Also schwache KI ist halt einfach, ja, jetzt nicht das, das einem die Nackenhaare aufstellen lässt, sondern dieser Zauber, der hinter dem KI-Begriff steht, der ergibt sich ja aus der starken KI, wie er in der Science Fiction beschrieben wird. Also beispielsweise HAL 9000, Skynet, David, Vicky, Samantha, Ava, da gibt es ja wirklich viele Geschichten und viele gut verfilmte Stories. Und ja, Lambda schlägt ja auch in diese Kerbe, auch wenn das natürlich in Wahrheit nicht in diese Richtung geht, wie wir schon festgestellt haben jetzt. Wird es denn jemals sowas wie eine starke KI geben? Letzte Frage
Ja,
an Sie.
die Frage aller Fragen, ja, bei der man alles nur falsch machen kann. Ich versuche das mal jetzt aus verschiedenen Richtungen anzunähern. Also erstens finde ich immer die Frage zielführend, wofür bräuchten wir sowas, ja? Also wofür bräuchten wir zum Beispiel als ein Intelligenzmerkmal, man kann es auch trennen, eine bewusste KI, ja, oder so eine AGI, General AI-Geschichten. Wollen Sie wirklich einen bewussten Kühlschrank haben oder ein bewusstes Auto, was Sie vielleicht auch schlecht findet
Also
oder
auf
Ihnen
jeden
den
Fall will ich
Zugang
das
zuwehrt?
haben. Auf
Ja,
jeden Fall,
okay.
ich will mit meinem Kühlschrank drüber reden, was man denn jetzt kochen kann mit seinem Inhalt. Und mit meinem Auto will ich, mit dem will ich klar machen, dass er mich vielleicht vor Radarfallen warnt. Also ich möchte schon mit der Technik, die mich umgibt, reden können wie mit einem Menschen. Ich weiß, dass es so
Ja.
nicht geht, aber es ist doch jetzt einfach, wäre doch jetzt gar nicht mal so schlecht, oder?
Ja, aber Sie haben jetzt keine bewussten Handlungen eigentlich beschrieben. Das sind ja Informativen. Ihr Auto informiert Sie oder Kühlschrank informiert Sie über gesündere Lebensweise. Aber wenn es dann Bewusstsein, Moral, es versteht, dass es irgendwann kaputt geht, will das verhindern oder ähnliches, dann geht es schon um Bewusstsein, um das Embodiment, ja, also irgendein Körper, irgendeine Sensorik, die zu mir gehört, wie unsere Arme und Hände, so auch die Tür vom Kühlschrank. Das wird dann schon komplexer und die Wirtschaftlichkeit dahinter ist auch fraglich. Natürlich hätte ich gern auch irgendeinen Roboterassistent, also da bin ich schon bei Ihnen, das klingt ja schon sehr verlockend. Nur allgemein das Problem anzunähern, gelingt eigentlich nicht, weil uns die Definitionen fehlen. Ja, also was ist überhaupt das Bewusstsein? Was gehört zur Intelligenz dazu? Da könnten wir uns nach Gardner diese multiple Intelligenzen anschauen und sehen, wir sind vielleicht mit den schwachen KIs ganz gut im Logischen. Aber so interpersonal mit Menschen umgehen oder verstehen, was denkt er sich, welche Emotionen hat er, was hat es für Auswirkungen auf andere oder auf mich? Sich hineinzuversetzen. Das sind hochkomplexe Prozesse, die wir noch nicht verstehen, geschweige denn Bewusstsein an sich, auch nicht in der Petrischale durch Neuronen von irgendwelchen Kleinhirnen simulieren können. Insofern fällt mir die technische Vorstellung einer solchen menschlichen, starken General AI sehr schwer. Also das sehe ich nicht in den nächsten Jahren. Sobald die Definition steht oder irgendeine Beschreibung, in welche Richtung es gehen könnte, könnte man noch mal über Plausibilität von dieser Idee reden. Aber da würden wir uns beide freuen, denke ich, dass der Regel.
Ja, wenn es soweit ist, können wir ja nochmal miteinander sprechen. Bis dahin herzlichen Dank für Ihre interessanten Einblicke in die KI-Welt und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.